Und so weiter. Und dann versuche ich genau das Feeling, was ich gerade gespielt habe, mit unterteilte Achtel abzuspeichern
Bisschen
und
on air
darüber
jetzt.
spiele ich die normale Version
Drei,
wieder.
zwei, eins.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid bei der aktuellen Folge von On Air. Und bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch ganz kurz noch über den Supporter der heutigen Folge berichten. Es ist wie immer Buffet Grandport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente. Buffet Grandport sitzt in Marktneukirchen und Geretsried und hat da auch einen ganz, ganz großen Showroom mit über 300 Instrumente zum Testen. Dort werden auch die meisten Blasinstrumente gebaut und ihr könnt jederzeit da auch vorbeischauen und die Instrumente anspielen. Einfach eine E-Mail schreiben, Termin ausmachen und dann wird vor Ort sich mit vollem Einsatz drum gekümmert, dass ihr auch euer richtiges Instrument findet. Die heutige Folge wurde schon im Februar aufgezeichnet. Leider hatten wir etwas schwierige Internetverhältnisse, was dem Ganzen aber keinen Abbruch tun soll. Ich habe mich bemüht, das so zusammenzuschneiden, dass es sehr angenehm ist zum Hören. Und die Einblicke, die mein Gast gewährt, die werden auf jeden Fall sehr spannend sein. Für alle, die bis zum Schluss dranbleiben, habe ich noch eine Kleinigkeit und dann wünsche ich euch viel Spaß. Mein heutiger Gast ist ein Mann der tiefen Töne und der erste seines Instrumentes in meinem Podcast. Er spielt auf den großen Bühnen der Welt, angefangen von Festivals wie das Southside Festival oder dem Woodstock der Blasmusik, als Support Act von Jan Delay bis hin zu den großen europäischen Konzertsälen wie das KKL in Luzern. Er ist die Basis der Band Moopmama und einer der zwei Groove-Meister bei Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten. Steht er nicht auf den großen Bühnen, spielt er im Alphorn Ensemble von Berthold Schick oder man findet ihn mit den Obermüller Musikanten im Hofbräuhaus in München. Ist er gerade mal nicht am Tuba spielen, schreibt und textet er für die Blasmusik. Erst Ende des letzten Jahres brachte er sein erstes Hörspiel heraus. Ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Peter Leib.
Hallo Andi, grüß dich. Schön, dich zu hören.
Servus. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, vollkommen.
Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Wow, was habe ich mir als letztes angehört? Bewusst? Ah, tatsächlich. Was, das Top Secret. ich war erst mit ich darf nicht sagen, wie es heißt, aber ich war mit dem Ernst Hutter und mit ein paar anderen Egerländer Kollegen noch im Bauerstudio, und mir ein schönes aufgenommen. Ich glaube noch geheim, ich darf es nicht sagen, das habe ich sehr bewusst angehört und habe es total gefeiert.
Okay, also ich habe, man sieht ja schon, wenn man so die Instagram-Stories von dir oder auch von Martin oder so verfolgt, dass da ja irgendwas kommt. Kannst du wenigstens eine Klitzekleinigkeit sagen, in welche Richtung es geht? Ist es eher traditionell oder ist es was ganz anderes?
Tatsächlich eine gute Mischung, würde ich sagen. Aber mehr verrate ich jetzt wirklich nicht, dass ich nur Ärger von meinem Chef kriege.
Okay.
Ja. Ja, aber es wird echt cool. Das ist, also ich freue mich richtig drauf.
Okay, da bin ich sehr gespannt. Weil du schon gerade Bauerstudio sagst und in Ernst erwähnst, du warst ja jetzt dabei bei dem Streaming-Konzert vor ein paar Wochen. Also wenn der Podcast rauskommt, ist es ein bisschen länger schon her, aber also Anfang des Jahres habt ihr ja ein Streaming-Konzert gemacht. Wie war das für dich?
Ja, so, also war geil. Mir mega natürlich drauf gefreut. Die Tage davor waren echt Hammer. Man hat mal wieder Ziele, sich anschafft vorzubereiten und auch Motivation. Also echt Wahnsinn, wie das auf einmal wieder anders wird, 200 zu üben, wenn man ein Konzert vor Auge hat. Macht auf einmal wieder Sinn und viel mehr Spaß. Und ja, und wie war das? Es war natürlich alles ganz komisch mit den ganzen Hygienevorschriften. Mit dem Abstand, so weit wegsitzen von den Kollegen, Das ist auch nicht so förderlich für das Zusammenspiel. Und alles, egal wo im Hotel, egal wo man war, halt so, es ist halt alles so unpersönlich, wenn man sich nicht umarmen und Hallo sagen kann. Und aber das Konzert war natürlich sehr emotional, weil es einfach so gut tut, die Musik wieder einzuatmen und auszuatmen. Also war der Hammer, natürlich die Energie von der Band, das ist jedes Mal der Hammer, das ist für mich bei jedem Konzert immer noch gleich wie beim ersten Konzert, wo ich mitgespielt habe, 2010. Und ja, was vielleicht ein bisschen komisch war, generell, ist natürlich schon, und das ist mir jetzt auch wieder ganz arg bewusst geworden, was für große Rolle für meinen Beruf natürlich auch das Publikum spielt. Man ist das schon so gewohnt, dass man irgendwie Applaus kriegt, und wenn aber das Stück zu Ende ist, und man erwartet eigentlich tosenden Applaus und da kommt nicht. Das ist ein ganz komisches, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist wie so ein Schamgefühl oder so. So, was mache ich jetzt? Ich kann niemandem winken oder mich neigen oder das ist irgendwie, ja.
Ja. Aber war das im Autokino nicht ähnlich?
Ja, ähnlich, aber da waren nur Menschen vor uns. Die waren halt im Auto und die haben schon, man hat die schon aus dem Auto schreien gehört, oder auch huben, blinken und einen leisen Applaus. Aber dass da halt gar nichts kommt, das war schon komisch. Ich meine, wenn du das Konzert angeschaut hast, vielleicht ist dir aufgefallen, der Ernst Hutter hat das halt ganz geschickt gelöst und hat das halt mit seinen Moderationen dann, finde ich, sehr gut kaschiert, so die Momente. Das Stück war aus und er hat relativ schnell wieder angefangen zu moderieren, was ich persönlich eh echt krass fand, was der an dem Abend gemacht hat. Also der war ja voll an. Also da war ja keine Sekunde, wo der da mal durchatmen konnte.
Habt ihr euch überlegt, ob ihr das nochmal macht oder bleibt das jetzt so das Einzige?
Oh, also das weiß ich nicht, was da die Family Hutter jetzt für Pläne schmiedet. Also ich persönlich hoffe es natürlich sehr, dass es wieder passiert. Und ich glaube, die Einschaltquoten, die waren schon entsprechend, ich weiß es nicht genau, die Zahlen, aber ich glaube, es war schon gut. Die waren auf jeden Fall happy damit und ich hoffe und wünsche mir das sehr.
Du hast gesagt, das ist immer noch wie bei deinem ersten Konzert. Wie kam es eigentlich dazu, dass du überhaupt bei den Egerländern spielst? Du sagst seit 2010, das heißt, du hast jetzt auch schon ja Jubiläum hinter dir, quasi 10 Jahre schon durch. Gott, ja.
wie es dazu kam. Ja. 2009 habe ich Martin Hutter kennengelernt, als wir in München die Band Moob Mama gegründet haben. Und ich war ja immer schon auch, also ich bin ja immer schon Egerländer-Fan. Also Ernst Mosch, Ernst Hutter war für mich immer schon die Hero. Und das war damals tatsächlich für mich was ganz Besonderes auch, Martin kennenzulernen. Also ich habe Martin nicht persönlich gekannt und irgendwann war die erste Moob Mama Probe, wo ich gefragt worden bin, ob ich da mir das mal anschaue und ob ich Bock habe mitzumachen. Und dann habe ich Martin kennengelernt und wir haben uns da ziemlich eng angefreundet und klar ist dann wahrscheinlich der Ernst so und über den Martin auf mich aufmerksam geworden auch. Und eines Tages kam halt der Anruf vom Ernst so, hey, ich habe einen Engpass und ich brauche die vielleicht in nächster Zeit öfter. Und dann haben wir uns getroffen, hatte mich eingeladen zu sich heim, haben schön gefrühstückt und ein bisschen zusammen gespielt, ein bisschen Basics gemacht, ein, zwei Polkas gespielt. Und ja, und dann war das erste Konzert mit den Egerländern und dann hat ja in der Zeit hat nur der Jürgen Wirth Tuba gespielt mit mir und der hat dann auch irgendwann aufgehört, dann ja, bin ich halt quasi nachgerückt, sozusagen, oder wie man das nennen will.
Weißt du noch, was dir durch den Kopf ging, als du den Anruf bekommen hast vom Ernst?
Ja, das war ganz komisch. Das war wirklich, da ist wirklich so ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, also was, mit dem ich nie gerechnet hätte, dass es mal so kommt, weil das, da kann man noch so gut sein oder irgendwas toll können, das bringt ja nichts. Also der muss ja Bock auf dich haben und dich wollen, das kann nicht einfach sich so arbeiten wie irgendwo in der Schule mit Note, mit hartem Lernen oder irgendwie so. Ja, also das war auf jeden Fall ganz krasses Gefühlschaos und Aufregung, hoher Herzschlag.
Du hast gesagt, die Energie ist immer noch so wie für dich, oder das Erlebnis ist immer noch so wie beim ersten Konzert. Weißt du noch, wo das erste Konzert war?
Ja, das war in Bayern, in Amberg. Kann das sein? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube ziemlich sicher, dass es so hieß. Ich müsste es gerade auf der Karte schauen. So irgendwo im Eck, auf halber Strecke nach Landshut, da hinten raus.
Ja, das kann sein, ja. Das kann sein. Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast, so das erste Konzert da hinten sitzen? Das ist ja.
Ja, ich war unfassbar aufgeregt natürlich. Also, ja, weil war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Blasmusik, was ich gespielt habe, wo einfach im Konzertsaal Ruhe ist, wo die Leute still sind. Normal ist man das ja gewohnt. Auch, keine Ahnung, auch bei anderen Profibands, wo ich immer wieder mal mitgespielt habe, Auskäufer habe, irgendwas. Ja, die Leute, die reden, die trinken Bier oder was weiß ich. Auf einmal sitzt man in einem riesigen Konzertsaal, da ist mucksweißle still, man hört jeden Kratzer. Und ich war natürlich mega aufgeregt, vor allem auch, reicht es, wie das Spiel, was denken die Egerländer, die jahrelang meine Vorbilder sind, ganz viele. Weißt du, auf einmal sitzt da neben Persönlichkeiten wie Jörg Brohm und Ernst Hutter und Franz Tröster, vor dir sitzt der Holger. Ja, keine Ahnung. Das war für mich schon so immer schon so richtige Vorbilder. Da sitzt man da und ist total nervös. Ja, aber die Erfahrung war natürlich echt krass. Da ist mir das erste Mal in meinem Leben so richtige Licht aufgegangen. Musik machen so. Es ist halt so eine Wahnsinnsenergie und da spielt halt echt jeder gefühlt um sein Leben. Da ist echt keiner, der irgendwie, wo du so denkst, ah komm jetzt, lass halt mal ein bisschen mehr, naja, oder irgendwie so. Das ist wirklich, und man kann gar nicht anders wie genauso Gas geben, weil das, ich weiß nicht. Und das ist das, was ich meine, das ist bis heute immer noch gleich. Egal wie müde meine Kollegen sind oder was weiß ich, das ist immer Vollgas. Ja.
Ist das vielleicht das, was die Egerländer von anderen Gruppen oder so unterscheidet?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, andere Gruppen haben auch wahnsinnig viel Energie. Das, was ich finde bei den Egerländern, was da halt wirklich besonders ist für mich, ich habe das Gefühl, da ist wirklich bei jedem die Musik so die Herzensmusik irgendwie. Das ist, was man nicht in jeder Band verspürt. Also jetzt keine Ahnung, wenn ich das zum Beispiel jetzt bei Move Mama hernehme, das sind irgendwie 10 Typen, die kreieren jetzt zusammen Musik, aber jeder hat nur irgendwie seine eigene Lieblingsmusik. Der eine ist voll der Charlie Parker Fan, der andere voll Hip-Hop, der Martin voll Egerländer, ich auch, also da ist halt die Egerländer ist irgendwie so die gemeinsame Summe an Musik, der gemeinsame Nenner halt so. Brutal. Das merkt man auch. Jedes Mal muss man so Typen kennenlernen wie der Helmut Kastner oder so. Wenn der im Gespräch irgendwo ist und du stellst Egerländer Musik an, dann kann der gar nicht mehr zuhören. Ne? Da dreht er gleich durch.
Okay. Bevor wir jetzt dann zu Move Mama und so kommen, würde ich gerne so ein bisschen in deiner Vita zurückgehen. Ich habe gelesen, du hast tatsächlich sogar mit Trompete erst angefangen und dann erst mit 13 oder so auf die Tuba gewechselt. Zwei Sachen. Wie kam überhaupt Musik in dein Leben? Also kommst du aus einer musikalischen Familie? Und wie kam es dazu, dass du zur Tuba gewechselt bist?
Also ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Papa, der spielt Akkordeon und das war tatsächlich das erste Instrument, das ich gelernt habe, vor der Trompete noch. Habe ich schon mit 6 Jahren angefangen und mein Vater singt auch im Männergesangverein und meine Mama war auch im Chor und spielt Gitarre und so. Die hat sogar bei der Ulmer Spatzen gesungen und das war immer schon was bei uns daheim, dass man ein bisschen gesungen hat und dass ich mit dem Vater schon zusammen Akkordeon gespielt habe und ein bisschen Obergreiner und das, genau. Und irgendwann kam mal Trompete und dann Der Wechsel auf Tuba, das lag ein Jahr dran, dass ich so mit 9 habe ich angefangen, E-Bass zu lernen. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, oh, die T-Töne, der Bass, die Bassfunktion und so, das gefällt mir irgendwie viel besser. Passt da, glaube ich, viel besser zu mir als Typ. Und dann habe ich überlegt, ob ich von Pete auf Tuba wechsel. Und dann war auch in meinem Musikverein damals gerade so das Thema, oh, an der Tuba fehlt es langsam. Und dann war das die Gelegenheit, dann hat der Musikverein mir Tuba gekauft. Und dann bin ich umgestiegen. Und ja, war dann in meinem örtlichen Musikverein und halt so in der Blasorchester in der Gegend so unterwegs mit der Tuba.
Ich hatte ja, du hast ja gesehen, auf Instagram und so nach Fragen gebeten. Und da kam eine, ob dir irgendwann mal als Jugendlicher Tuba als uncool vorkam oder für dich irgendwie, ja.
Nee, noch nie. Das ist absolut cool, Tuba. Wer hat das gefragt?
Ja, ich weiß nicht, ob ich
Nein,
Namen
nein,
nennen
lass
darf.
lieber gut. Nee, also noch nie. Ich habe mich noch nie eine Sekunde geschämt oder uncool gefühlt mit der Tuba oder so. Also, nee, noch nie. War für mich immer schon ein cooles Instrument,
Okay.
also, ja.
Also gab auch in deinem Freundeskreis nie irgendjemand, der gesagt hat, oh, Tuba,
Ja, Tuba jetzt nicht so. Ich meine, was es schon auch mal so gab irgendwo, ich kann mir jetzt aber an keine konkrete Situation erinnern oder so. Natürlich so ein bisschen irgendwelche Vorurteile oder gegenüber der Blasmusik, Volksmusik, so, ja, hä, wieso gefällt dir Polka-Spieler und Ernst Mosch? Das hört doch niemand in deinem Alter und bla bla bla. Ich habe das aber damals in meinem Auto mit Subwoofer hinter drin voll aufdreht. Ja, ich bin da immer, hab da immer schon voll dazu gestanden und ja, es gefällt mir.
Das ist ja ist schön. Also ich glaube auch, dass die Akzeptanz immer größer wird. Also ich weiß, dass es zu meiner Zeit auch damals manchmal so ein bisschen blöde Sprüche gab, warum ich jetzt Blasmusik mache oder so, aber ja, muss mal drüber stehen, das ist
Ja,
schon.
hey, vor allem, wenn man denkt, so in meiner Jugendzeit, sagen wir mal, so ab 10 aufwärts, also die Musik, die war dort wirklich geil. Die 90er Jahre von Floor, ja, das war jetzt auch so krass Musik, also als Alternative. Ja.
Das stimmt. Weil du gesagt hast, E-Bass und weil ich ihn hinter dir gerade hängen sehe, spielst du noch viel E-Bass?
Oh, leider gar nicht mehr gerade so. Ich nehme ihn ab und zu in die Hand und spiele mal wieder ein bisschen irgendwie zum mal coole Red Hot Chili Peppers Album oder ein bisschen Motown-Musik. Aber ich müsste auch, ja, ehrlicherweise gestehen, wenn mir jetzt jemand anruft und fragt, hey, können mitspielen, dann müsste ich erst mal eine Woche wieder gut drauf über oder so, dass sich's wieder gut anfühlt. Ja, nee, also das ist schon aber eigentlich schon seit dem Tuba-Studium, das war 2008 bis 2012, war das für mich immer so ein bisschen das Gefühl, ah nee, ich muss die Zeit eher in die Tuba investieren. Und klar, nehme ich den einmal an der Woche in die Hand und klimper so ein bisschen drauf rum, aber ja, ich habe mir das nur noch weiterentwickelt, so.
Okay, weil du das Studium schon erwähnst, du hast ja, oder ich habe gelesen, du hast vorher als IT-Systemelektroniker gearbeitet. Wieso erst eine Ausbildung und dann Studium?
Oh, du, ich weiß es gar nicht. Das war damals halt so mit 17 bei mir noch gar nicht so das Thema, dass ich unbedingt Musik studieren wollte. Und da habe ich zwar schon viel gespielt, aber das hat sich dann erst so mit 21, 22, nachdem meine Ausbildung beendet war, zum IT-Systemelektroniker, das war bei der Telekom. Und dann habe ich noch weiter, dann habe ich noch das Abi gemacht und dann ja angefangen Wirtschaftsinformatik zu studieren, auch bei der Ulmer Firma. Und da war dann der Punkt erst, wo das so bei mir losging mit, oh, da habe ich dann das erste Mal mit Profimusikern immer mehr zusammengespielt, was irgendwo, gerade mal zum Beispiel, was schon vorher schon erwähnt, bei Berthold, bei seiner Allgäu 6 oder so, mal Auskäufer und das und das und das ist dann immer mehr geworden und irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht und habe gedacht, hey komm, scheiß drauf, auf das ganze Zeug, Informatik kann man mit 40 studieren, Jetzt probiere ich es einfach. Bei der Musik weiß man ja nicht, was man da rauskommt. Das kann ja entweder cool sein oder auch völlig uncool. Und aber ja, da ist die Entscheidung erst so richtig gefallen, ja. Aber es war, glaube ich, schon auch ein bisschen so, für meine Eltern war das schon auch, glaube ich, ein bisschen wichtig, dass sie erstmal irgendeine Ausbildung haben. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch echt dankbar, weil man lernt halt schon viel. Und wenn ich dann sehe, wie manche andere Studenten, die mit mir angefangen haben, die halt 3, 4 Jahre jünger waren und keine Ausbildung haben, halt da gestanden sind und noch nie eine Präsentation gehalten haben oder sich noch nie über richtig organisiert haben, da habe ich dann schon oft das Gefühl gehabt, dass ich da echt einen Vorteil habe. Also
ist das, würdest du sogar auch jemandem raten, vielleicht vorher nochmal was anderes zu machen, als gleich nach dem, keine Ahnung, Schule, vielleicht sogar Abi und dann gleich ins Studium?
Ja, es ist echt schwierig. Also es kann natürlich auch ein Nachteil sein. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich glaube, jemand, der jetzt Solo-Geiger irgendwo werden will, der sollte, glaube ich, eher mit 9 anfangen, 6 Stunden am Tag zu üben und eine Ausbildung zu machen. Aber
das stimmt, ja.
Ich weiß es nicht. Ich finde halt es auch wichtig, je nachdem, wenn man zum Beispiel so den Weg einschlägt, wie ich das gemacht habe, jetzt ohne Anstellung und als freiberuflicher Musiker mit Bands, da ist es schon ganz gut, wenn man wenn man auch andere Sachen kann, wenn man selber auch mal eine Homepage machen kann oder, ich meine, heute ist es nicht mehr so schwer. Damals hat man die noch mit HTML programmiert, aber ich finde, wenn man ein bisschen was gelernt hat, ein Handwerkszeug und auch mal Erkennung irgendwo im Laden gestanden ist und was verkauft hat und weiß, wie man mit Kunden redet und so, so Vorteile für jemanden, für einen Selbstständigen.
Ja. Ich habe ja gelesen, du hast in etlichen Orchestern schon ausgeholfen.
Ja.
Wieso hast du dich eher für die freiberufliche Schiene entschieden und nicht einen Orchesterjob angestrebt? Oder hast du es angestrebt und hast dich dann irgendwie umentschieden?
Ja, das war teils, teils. Also das hat sich einfach so ergeben, würde ich mal sagen. Natürlich, wo ich habe das Studium angefangen und habe gedacht, ich will einfach ein guter Tuba-Spieler werden. Und im Studium selber wird mir ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, kommt natürlich auch darauf an, wo man studiert oder so, aber wird man schon so ein bisschen darauf hindrückt, ja, du brauchst eine Stelle und so, das ist so das, unter den Klassiker so ein bisschen das einzig Wahre manchmal oder so. Also das will ich jetzt nicht pauschalisieren, aber klar habe ich das Ziel auch verfolgt und habe oft darüber nachgedacht und auch so Akademie-Probespiele mal gemacht. Aber ich weiß nicht, ich habe da halt auch nie richtig gepunktet oder so richtig. Irgendwie, ich habe dann nach den Akademiespielen einmal ein Probespiel gemacht, ein echtes, für so 50%-Stelle an der Oper in Stuttgart. Und weil ich dachte, hey, 50%, das wäre voll cool. Und dann noch nebenher so ein bisschen freiberuflich spiele. Aber das war dann so krass. Ich bin dann da zwar in die zweite Runde gekommen, aber ich habe halt so krass gemerkt, wie die andere, die da dafür forscht, wie die da dafür brennt, was die da für Feuer dafür haben und wie es mir gar nicht so viel bedeutet. Und irgendwie habe ich mir da bei der Heimfahrt, ich habe das natürlich nicht gewonnen, das Probespiel war zu schlecht vorbereitet, aber danach habe ich mir gedacht, nee, das ist auch einfach nicht meins. Also ich bin, ich will Egerländer spielen und einfach das machen, was mir richtig Spaß macht mit den Leuten, auf die ich Bock habe. Und ich liebe die Musik auch, die klassische Musik, also höre ich wahnsinnig gern, aber und spiele es auch wahnsinnig gern, total schön. Bin oft auch neidisch, wenn ich irgendwelche Kollegen wieder irgendeine Story postet sehe, wo sie irgendwas Cooles spielen. Aber ja, man kann halt nicht alles können. Man muss sich auch echt einfach klar überlegen, was man will. Und das ist mir da dann richtig klar geworden. Und da habe ich mich dann auch entschieden. Und man muss sich auch entscheiden. Das war echt was Wichtiges für mich. Wenn man immer wieder nur so das Gefühl hat, ach, jetzt probiere ich's wieder. Ach komm, lass doch nur mal probieren. Nur mal richtig vorbereitet auf so ein Probespiel. Das macht einen bloß unzufrieden. Volle Kanne. Das war so meine Erfahrung ein bisschen. Also da war echt der Punkt nach dem Probespiel, wo ich mir gedacht habe, nee, das ist nicht meine Welt und ich bin vielleicht auch genau in der Disziplin nicht unter der Top, was weiß ich, 10, wo man halt die Stelle kriegelt. Und das habe ich mir da irgendwie eingestanden und bin jetzt auch mega froh, dass ich den Weg gegangen bin mit Moop Mama, Egerländer.
Okay. Ja. Gibt ja auch nicht so viele Tuba-Stellen. Also muss man ja auch mal ganz realistisch sehen, dass
ja.
Es sind ja auch nicht so viele.
Ja,
also.
Ja klar. Und dann ist ja auch, muss ich auch ehrlich sagen, was, wenn ich heute irgendwelche Kollegen, Tuba-Kollegen treffe, die irgendwo im Orchester spielen, die sagen natürlich, boah, geil, ich würde auch mal gerne mit Moop Mama spielen oder boah, Egerländer, so cool. Und ich sage dann, boah, Wagner spiele, boah, so cool in Bayreuth, boah, geil. Und klar, man will ja immer auch ein bisschen das haben, was man nicht hat. Das ist ja ganz normal, oder? Also, ja.
Ja, ja.
Aber du, ich bin da echt so happy mit den Sachen, die ich da jetzt spiele. Und klar, das Klassikzeug ist natürlich jetzt total wenig geworden. Und ja, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand anruft und fragt, ob ich aushelfe, zweimal das Stück habe ich noch nie gespielt, dann sage ich ja ganz ehrlich, du, boah, nee, ruf bitte der Stefan Ambrosius oder der Stefan Schmidt aus München an oder irgendwie so. Weil dann sitze ich da drin, habe es noch nie gespielt, habe keine Probe gehabt und blamier mich nachher am Ende nur, oder? Also bringt dann nichts, ist niemand glücklich.
Das stimmt. Wobei ich ja auch finde, dass ja in der Klassik ist halt, oder also das habe ich jetzt auch immer wieder in den letzten Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, immer so, dass das Ding auch kam, dass viele dann doch ein bisschen unglücklich waren, weil halt in der Klassik das schon auch alles sehr starr bleibt. Ja. Also es muss halt so gespielt werden, wie es halt schon immer war. Und wenn das so ein bisschen abweicht oder so, also da wächst halt der Druck nochmal deutlich, dass du jeden Tag oder jedes Konzert genau das so abrufst.
Genau, da gibt es halt nur eine richtige Variante. So habe ich es auch kennengelernt. Und wenn es abweicht, ist falsch. Und wenn Moop Mama, wenn es abweicht, dann war es halt anders.
Ja, wie würdest du deine Studienzeit beschreiben? Rückblickend.
Ja, boah, das war schon auch irgendwie eine stressige Zeit, weil ich habe das, was die Professoren nicht so gern sehen, halt wahnsinnig viel gespielt nebenher. So bin ich mit meinem damaligen Professor schon auch oft ein bisschen hintereinander gekommen, weil klar, ein Professor will natürlich, dass sein Student das übt, was er aufgibt und nicht die gleiche Zeit dann auch noch abends im Bierzelt hockt und spielt. Das ist natürlich nicht so gewünscht irgendwie.
Ja, also ich habe das mitbekommen, also ich hatte Glück, dass ich im Studium jemand hatte, der das verstanden hat, dass man dann auch spielt und der auch gegen Blasmusik nichts hatte. weiß man ja manchmal nicht so. Und ich weiß noch, dass ich hatte ein ganzes Wochenende, so ein Egerländer-Wochenende und hat dann montags morgens Unterricht und hat Hummel-Trompetenkonzert gespielt und irgendwann konnte mein Lehrer nicht mehr vor Lachen, hat gesagt, es ist total schön, dass du Egerländer Musik machst, aber es wäre gut, wenn du die Stilistik jetzt nicht machst. Also ich war im Kopf noch so in der Egerländer-Stilistik drin, dass ich dann das, aber was ich sagen wollte, ich habe das auch bei anderen erlebt, dass das schon sehr kritisch teilweise gesehen wird, wenn man nebenbei muckt. Und ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, warum, weil das ja trotzdem die Erfahrung ist, die du brauchst.
Ja, es ist schwierig. Ich muss ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein kann ich meinen ehemaligen Professor, also in München ist der Josef Steinböck, schon auch also, verstehe und das nachvollziehe zum Teil, weil es ist natürlich ein Schmarrer, wenn du hockst den ganzen Tag in der Hochschule, übst wie 3 Stunden Kuba und schöne Bindeübungen und am Abend hockst du ins Hofbauhaus rein und spielst total kurze Achtel, so dass du am nächsten Morgen einen geschwollenen Mund hast. Ja. Dann hast du irgendwie 6 Stunden gespielt. Es ist natürlich nicht toll und auch nicht für den Klang und so. Wenn man das Ziel hat, ins Orchester zu kommen und so, dann muss man halt schon anders üben. Da geht es um andere Sachen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ehrlich bin, hätte ich das damals nicht gemacht in der Zeit, weil ich schon hätte genau solche Typen wie Max Obermüller, solche Leute nicht kennengelernt, dann wäre ich auch jetzt nicht da, wo ich bin, habe ich ganz ehrlich auch das Gefühl. Also weil da habe ich natürlich auch brutale Entwicklung durchgemacht mit Ja, keine Ahnung, nur wenn man jetzt gerade das Beispiel Hofbräuhaus hernimmt mit der Obermüller-Familie, da habe ich mit Max und mit Max, seinem Vater, auch oft bloß zu zweit, manchmal Akkordeon und Buba gespielt, da habe ich halt auswendig Spiele gelernt. Keine Ahnung. Das ist was, das können die wenigsten Musiker, wo studiert haben. So richtig auswendig. Wenn hockt ein Akkordeonspieler und dann sagt, so, spielen wir los, ich habe einen neuen Walzer, F-Dur geht's los. Eins, zwei, drei, zwei, zwei und boah, shit. Und das habe ich halt da gelernt. Das ist auch was Wichtiges fürs Leben als Musiker. Ja.
Ja, das stimmt.
So, das hat halt immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite, klar, war das alles natürlich sicher auch mit der Schuld, dass ich mir, wenn ich jetzt gesagt hätte, mein oberstes Ziel wäre, Orchester zu kommen, geht das halt natürlich nicht. Da muss man sich ordentlich fokussieren und sagen, hey, ich bereite mich auf Probespiele vor, 2 Jahre, 3 Jahre gescheit, irgendeine Polka-Mucke. Und also so sehe ich es. Außer, klar, manche Typen sind einfach so gut, da geht es halt trotzdem. Also es ist ja auch Tagesform, so Probespiel ist ja auch wahnsinnig extreme Situation. Ich meine, das ist ja voll Psycho.
Das stimmt, ja. Ja, hatte ich Gott sei Dank nie, habe ich nie
Er sei
gemacht.
froh.
Ja, ich wusste relativ deutlich, dass ich in die Schule gehe. Und ich habe ja trotzdem noch ein Diplom studiert. Also ich habe nicht nur Schulmusik gemacht, sondern habe noch ein Diplom. Aber mir war trotzdem relativ schnell klar, ich möchte schon in die Schule, weil ich auch gesehen habe, dass Orchester nicht immer auch glücklich macht. Also du bist ja dann doch auch abhängig, in welches Orchester schaffst du es. Das ist ja schon mal das Erste. Was wird da gespielt? Das ist ein großes, das ist ein kleines Haus, das ist ja alles. Und dann bist du halt abhängig auch vom Dirigent vorne. Wenn du da jemand hast, der da rabiat mit den Musikern umgeht, dann weiß ich nicht, ob das dann noch ein schöner Job ist.
Also ich glaube sehr individuell. Also da könnt ihr zig
Ja.
Beispiele nennen. Ihr kennt Musiker, die sind im kleinsten D-Orchester, wo man nicht wirklich gut verdient. Total happy, weil es total toll ist mit dem Kollegen oder mit dem Dirigenten, irgendwas, und es passt super so ins Leben mit der Familie. Und dann gibt es welche, die sind im bestbezahlten Orchester und sind total am Ende mit den Offizier. Also, ich glaube, das ist einfach ganz individuell und liegt auch ganz viel an einem selber, ob man früher
Ja,
ist
das auf
oder
jeden Fall.
nicht.
Ja. Als ich jetzt mich auf das Interview vorbereitet habe und deine Vita gelesen habe, ist mir was also über den Weg gelaufen, wo ich mich dann frage, wie kommt man als Tubist ins Bujazzo?
Ja, das war echt Zufall. Oder was heißt Zufall? Ich habe irgendwie halt die Kontakte geknüpft, ein bisschen zu den Jazz-Studenten während dem Studium, durch Moop Mama. Und ein Kollege von mir, von Moop Mama, der Peter Palmer, der spielt Posaune, der hat in München derzeit auch Jazz-Posaune studiert, der hat mich gefragt, weil da war halt eine Bujazzo-Phase, die war mit dem Steffen Schorn aus Nürnberg. Ich weiß gar nicht, ist das Saxophon-Professor da? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall das geleitet, und der hat seine schwedische Jazz-Freunde sozial eingeladen, und da ist unter anderem auch ein Tuba-Spieler gewesen. Und genau, man durfte da mitmachen, das war voll cool, voll schön. Ich bin deswegen jetzt kein Jazzmusiker. Also ich kann nicht so improvisieren wie der Martin Luther oder der Menzel Mutzke oder das kann ich nicht.
Welche Erfahrungen konntest du generell dann daraus ziehen? Also, was war da jetzt irgendwie, wo du sagst, super, das bin ich froh, mitgenommen zu haben?
Aus Bujazzo. Ja, das war schon, also das war eine sehr experimentelle Bujazzo-Phase. Da haben wir auch ein Stück gespielt, das bestand aus 20 Minuten, nur das Spielen, was man fühlt. 25 Leute. Und das war schon spannend. Vor allem auch mal so Typen in echt zu erleben, wie der Steffen Schorn oder so. Ja, es ist alles eine ganz andere Herangehensweise, habe ich das Gefühl. Also von der Trompete, vom Schlagzeuger, wie wenn man jetzt so mit seinen Klassikfreunden abhängt. Auch vom Musizieren. Keine Ahnung. Ich habe halt natürlich da ein bisschen Vorteile gehabt durch mein E-Bass-Spiel. dass ich so ein bisschen das ganze Groove-Zeug da eine gute Vorstellung dafür habe, wie man der Tuba gut umsetzt. Da bin ich meinem Ehrer heute noch sehr dankbar, weil er hat mir, das habe ich aber erst Jahre später gecheckt, hat mir echt gute Sachen gemacht. Er hat mir die ganze Motown-Musik durchgenommen und so. Und das ist halt, da lernt man halt, wie man richtig einen richtigen Groove spielt. Ne?
Ja, und du hast gerade dann auch schon den Peter Palmer und so angesprochen. Wie kam es generell dazu, dass, also wer hat dich eingeladen zu Moop Mama? Du hast ja vorhin gesagt, du bist angerufen worden, ob du dir das mal anguckst.
Ja, der Markus Sesselbauer, der hat ja auch die Band gegründet oder die Idee zur Band gehabt, und der hat mich angerufen, und ich war aber tatsächlich von uns denen der Einzige, wo er sozusagen ein bisschen die Katze im Sack gehabt hat, weil er hat niemand, andere hat er schon kannt und hat mit denen schon irgendwo gespielt, im Laiazo oder was weiß ich wo. Mhm. Bloß mich nicht. Er hat halt kein Tuba-Spieler kannt und hat mir nur, hat wohl rumtelefoniert und hat ein paar Mal meinen Namen gehört, und dann war ich da, hab gespielt und ja, genau so kam das.
Okay, was waren vielleicht die Herausforderungen am Anfang für dich? Weil du bist ja dann doch eher von der Klassik bzw. von der Blasmusik gekommen. Moop Mama ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Mhm. Ja, gut, da war schon einiges, was ich da zu tun hatte oder halt auch umgestellt habe. Erstens mal habe ich irgendwie so gemerkt, mit der Tuba kriege ich das dann nicht ganz so hin, wie ich mir es vorstelle, und habe mich dann auch erstmal umorientiert Richtung Sousaphon dann auch. Ich habe das Gefühl, ich kann so Musik besser im Sousaphon spielen. Das funktioniert für mich besser. Und ja, ich habe natürlich so zu dem ganzen Thema Timing und so wahnsinnig viel gelernt. So richtig rhythmisch mal spielen mit einem Schlagzeuger, der halt Pop und Jazz richtig studiert hat oder richtig gut drauf ist. Gerade mein Kollege, der Christoph Holzhauser, der ist da super. Und das war natürlich für mich auch so wie eine Art kleine Schule, wo ich da durchgegangen bin, dass ich lerne, hey, auf was ist da an? Und auf einmal hört man da nicht nur mehr aufs Schlagzeug insgesamt, sondern ist mit dem Ohr dann doch mehr bei der Hi-Hat und da und das und das und spielt halt so, dass das Schlagzeug besser durchkommt. Ja, das war schon echt cool. Hab da viel gelernt und gefühlt bin ich, glaube ich, am Anfang, wo ich da rein zu Moop Mama in die Band, erstmal zum Mediamarkt und habe mir einen riesen Stapel Hip-Hop-CDs und so Zeug gekauft, dass ich mal ein bisschen ein Feeling auch für die Musik kriege. Weil das habe ich eigentlich nie so gern immer gehört. Hip-Hop war für mich eigentlich immer relativ langweilig, weil es halt immer so das so vor sich hin scheppert und immer das Gleiche, so ein bisschen für mich damals, ja. War aber auch ein Vorurteil, witzigerweise. Wobei Moop Mama ist ja nicht Hip-Hop, sondern irgend so ein Mix aus Pop, Hip-Hop, man vielleicht auch Techno-Eat, ja.
Ja. Gibt es irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, okay, da habe ich mir auch Dinge abgucken können?
Tuba-mäßig, oder? Oder so in mit der Musik?
Ja, Tuba-mäßig, gerade vor allen Dingen in Richtung Moop Mama. Hm.
Also ich habe mir eigentlich nie, was das angeht, an Tuba-Spiel orientiert, sondern immer an E-Bass-Spiele, weil das sind für mich die großen Groove-Heroes. Klar, habe ich da natürlich große Vorbilder. Klar, das der Godfather of E-Bass, James Jamerson, natürlich mega. Oder ja, wenn ihr auch cool findet, Pino Palladino. Ja, also gibt's ganz viele und jeder macht's auch ein bisschen anders, aber was bei denen oder warum ich eher auf E-Bass-Spiele gegangen bin, das liegt hauptsächlich daran, dass die sich halt wie ein Schlagzeuger von Anfang an mit der Thematik Groove, Rhythmus halte und so voll beschäftigen. Und ein Tuba-Spieler macht es ja so eigentlich nicht so krass. Deswegen können ja die meisten Tuba-Spieler, Entschuldigung, liebe Tuba-Gemeinde, it's so krass ein Groove-Spieler wie ein E-Bass-Spieler. Das funktioniert meistens nicht. Das geht schon los, wenn man Polka spielen muss und Schlagzeuger hört auf und Tuba-Spieler muss allein weiterspielen. Dann merkt man das manchmal schon. Und das ist halt die große Kunst, wenig mache und das Wenige richtig gescheit und total rhythmisch. So, das ist ja auch bei den Egerländern zum Beispiel so.
Ja.
Ich spiele bei den Egerländern nie irgendwo irgend sowas, was ich früher gemacht habe, sondern da geht es echt darum, die wenigen Töne alle in der super gleichen Qualität voll auf den Punkt zu nageln. Volle Kanne.
Also, wenn du das so sagst, erinnere ich mich dran, ich hatte ja selber mal eine böhmische Besetzung 15 Jahre lang. Also wir haben jetzt vor 2 Jahren aufgehört und wir haben, ich glaube 2005, 2006, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube 2006 haben wir als Vorgruppe vom Ernst gespielt. Ja. Und ich erinnere mich noch an den Soundcheck und als nur die Tuben gespielt haben und das war tatsächlich das, was du beschreibst. Also zwei, die spielen wie einer und das wird nie langsam oder schneller. Es war einfach eine Maschine, die da losrollt und dann in der gleichen Qualität einfach durchgeht. Und dann kam irgendwann mal erst das Schlagzeug dazu.
Ja, genau.
Und das fand ich damals schon mega beeindruckend. Einfach dieses, okay, das Tempo, wir fangen an und dann passiert auch nichts. Also wirklich timingmäßig einfach durch.
Ja, voll. Da habe ich auch bei der Egerländer wahnsinnig viel gelernt. Beim Rege, beim Ossi, der jetzt auch schon über 30 Jahre in der Band spielt. Ja, schon echt. Also das ist wirklich was, eigentlich in beide Bands habe ich sehr viel gelernt in alle Richtungen. Also auch heute noch. Man lernt ja immer weiter.
Ja. Ist das was, wo du sagen würdest, okay, gerade wenn da jetzt junge Touristen zuhören, das ist so ein Thema, unbedingt mit einem auseinandersetzen, Timing?
Ja, absolut. Also ich meine, Rhythmus ist halt das, für Rhythmus hat jeder Empfinder. Also jemand, wo total unmusikalisch ist und Kern von Musik hat, spürt, ob jemand schneller oder langsamer wird. Alles andere, will ich mal behaupten, kann sein, dass man es nicht hört, sowas wie Intonation, das fällt jemand, der kein gebildetes Gehör hat, nicht so arg auf. Aber ob was langsamer wird, anfängt zu schleppen oder irgendwie so, und man dann auf einmal nicht mehr so richtig dazu tanzen kann, das spürt jeder. Deswegen finde ich Rhythmus schon an Nummer 1 mit Sound, Rhythmus und Sound, ja.
Hast du irgendwie eine Übung oder irgendeinen guten Tipp für jemanden, der jetzt sagt, ja, aber was kann ich denn machen, außer mit dem Metronom dazu zu spielen?
Ja, also was mir ganz viel bringt, ist immer, wenn ich das, was ich zu spielen habe, halt rhythmisch unterteile und das dann in kleinere Einheiten spiele, dass ich sozusagen die kleine Einheit dann fühle. Keine Ahnung, nehmen wir mal irgendwas her, sowas wie zum Beispiel das Bass-Solo von Rauschen Wirken. Das geht ja ba 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 ba. Und dann gehe ich her und übe das ba 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 und so weiter. Und dann versuche ich genau das Feeling, was ich gerade gespielt habe, mit unterteilte Achtel abzuspeichern und darüber spiele ich die normale Version wieder. Und dann funktioniert das meistens auf dem Punkt, ja. Metronom ist natürlich auch wichtig, aber ich finde es eher wichtig, dass man so die kleinere Einheit von der Musik einfach immer spürt, dass es immer so mitläuft.
Ja, das habe ich zum Beispiel tatsächlich ganz viel im Jazz gelernt. Einfach kleinere Einheiten zu denken. Das habe ich vorher nie kennengelernt, aber wir hatten einen Big Band-Leiter, der dann so Sachen gesagt hat. Und dann natürlich auch, was du vorhin gesagt hast, ich spiele auch noch in der Motown-Band, also lustigerweise.
Cool.
Und auch da halt diesen 16. Groove halt immer im Kopf drin zu haben, um einfach diese Kicks auf Punkt zu kriegen.
Genau.
Und ja, und das nimmt man halt unterbewusst tatsächlich dann auch in andere Musiken mit, wenn man das einfach drin hat.
Voll, aber das ist auch das Geheimnis von einer gut zusammenspielenden Band, finde ich. Wenn jeder halt so denkt und es gibt quasi so einen gemeinsamen Puls, nennen wir es mal so, dann muss er ja nur noch seine 16. auf die Matrix richtig draufsetzen und dann ist jedes Ding genau an dem Platz, wo es hingehört und dann entsteht das Gefühl, boah, jetzt dazu will ich jetzt tanzen.
Ja, Timing ist ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil du vorhin Bassisten oder E-Bassisten angesprochen hast, ich weiß nicht, da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video von Victor Wooten, wenn er über Timing spricht. Kennst du das?
Ja, ich kenne Victor Wooten, ja, ich habe seine Bücher alle gelesen.
Ja, ja. Und da gibt es ein ganz tolles Video, wo er so ein Metronom laufen lässt und dazu spricht und das hört alle paar Takte auf irgendwie und ist erstmal stumm und dann setzt es wieder ein und er versucht dann halt während im Vortrag immer wieder die Eins zu treffen und die Pausen werden aber immer länger auch. Also teilweise sind gefühlt 16 Takte nix und er spricht und spricht und sagt, jetzt kommt die Eins. Und das ist total krass einfach zu sehen, wie verinnerlicht er Timing halt hat, obwohl er währenddessen noch mit seinen Leuten, die da rumsitzen, redet und erklärt, was er da eigentlich machen will.
Das ist natürlich dann schon krass, wenn man da dabei dann nur reden kann, weil eigentlich, wenn man das dann stellt man sich ja irgendeinen Groove oder irgendeine Melodie vor, die man dann immer weiter singt und dann kommt der Punkt, aber da reden und dann das Treffen, das ist schon Meisterleistung.
Ja. Wenn wir bei Grooves sind, wie ist es bei Moop Mama? Bist du derjenige, der dann die Basslinien und Grooves entwickelt oder schreibt, werden die vorher aufgeschrieben oder ist das eine Mischung? Oder?
Nee, also ich schreibe die Basslinien nicht. Also bei Moop Mama bin ich nicht so am Start mit Songwriting. Es ist eher so, dass wenn dann so eine Basslinie liegt, dass sie dann vielleicht noch Vorschläge habe, wie ich es besser finde oder so und das dann anbiete. Also so. Oder das andersrum ist, dass mir jemand was schickt und sagt, guck mal, hätte ich eine coole Idee da dazu, wie man das macht oder irgendwie so. Das passiert, aber ja, da bin ich, das, ich weiß nicht, ich habe das schon probiert, da Songs zu schreiben, aber halt wieder genau das Thema wie vorher mit dem Probespiel. Ich mag halt, wenn ich was für die Egerländer schreibe oder in Richtung Egerländer, dass das halt für mich funktioniert irgendwie. Da habe ich irgendwie schon die Erfahrung und auch die, wie soll ich sagen, auch die Passion dafür, wie das richtig reinsteigern kann und reinversetzen kann. Im Umama fällt mir das eher schwer. Da habe ich ja immer das Gefühl, egal was ich mache, das ist irgendwie doch nicht ganz cool genug oder irgendwie so. So, keine Ahnung. Das ist halt nicht meine Herzensmusik. Ich bin halt mit dem Herz näher an der Blasmusik und kenne die ganze Mosch-Schallplatte auf und ab und das habe ich halt anders verinnerlicht. Deswegen kann ich da, glaube ich, besser dafür schreiben, habe ich so das Gefühl.
Wie hältst du dich im Touralltag dann fit?
Im Touralltag? Jetzt bei Moop Mama?
Ja.
Da sind wir ja.
Da stelle ich mir es anstrengender auf jeden Fall vor, als bei den Egerländern.
Ja, genau. Da sind wir ja so manchmal wochenweise auf Tour. Bei den Egerländern sind wir ja eher wochenendenweise auf Tour. Und ja, wie halte ich mich fit? Wichtig ist, ich habe eigentlich immer mein Laufzeug dabei, meine Laufschuhe und gehe laufen, weil das, ich habe das Gefühl, das ist wichtig für den Kopf und dass man auch einfach was allein macht, auch von der Band wegkommt. Thema Lagerkoller. spielerisch fit ist eigentlich eher so, wenn man halt jeden Abend 2 Stunden so ein Konzert wie Moop Mama spielt, wo man ununterbrochen Töne pumpt, da ist es eher so, also da muss ich nicht mehr üben, sondern eher nächsten Tag vielleicht so 20 Minuten repariere, dass es sich wieder gut anfühlt und dass ich die Wochen durchhalte. Und das Üben passiert dann eher vor der Tour, dass man sich da aufbaut, dass man genug Kraft hat und Power. Und ja, wie hält man das durch? Keine Ahnung, einfach machen. Wie kommt man schon durch? Also tatsächlich, das, was die letzten Jahre bei mir das größte Problem war, auf den Touren bei Moop Mama, war das Gewicht vom Sousaphon auf meinem Rücken. Also bin ich schon Touren heimgekommen und musste dann erstmal zum Physio und dann ging gar nichts mehr und Katastrophe. Auch schon auf Tour musste ich auch schon zum Physio, weil ich so daherkommen bin, so ganz krumm. Aber da habe ich jetzt auch entsprechend halt gehandelt. Ich habe jetzt einfach mir entschlossen, leichte Sousaphon zu nehmen und Zeug. Und nicht größte, das am coolsten aussieht.
Ja. Wie schwer ist so ein Sousaphon?
Ja, also so ein aus Metall, so 13, 14 Kilo. Also so ein großes 2K, das ich gespielt habe. switche ordentlich. Und das ich jetzt habe, das ist halt aus Plastik, leider nicht mein Lieblingsmaterial. Ich bin ja eigentlich eher total gegen Plastik, aber das war 20, 30 Jahre benutzt, hoffe ich mal. Wiegt vielleicht so 6 Kilo, also eine Hälfte. Ja. Und es ist natürlich schon, man hört es schon, den Unterschied vom Sound, aber wenn man ein Mikrofon drin hat, ist es nicht so schlimm, wie wenn man auf der Straße steht und Unplugged spielt. Ja.
Macht ihr eigentlich, wenn es wieder geht, natürlich wieder Straßengigs? Habt ihr ja in der Anfangszeit viel gemacht.
Ja, ich hoffe. Also da haben wir auch schon drüber geredet, ob das dieses Jahr geht, aber keine Ahnung. Ich hoffe, dass es wieder irgendwann mal wieder so wird, dass wir da mal wieder was machen. Da haben wir schon coole Sachen gemacht mit den Fahrrädern, durch die Städte und dann spielen, überall. Ja. Ja, man kann leider nichts sagen, was alles passiert. Steht auf jeden Fall, glaube ich, bei Moop Mama immer schwingt es so im Raum mit, wieder irgendwas zu machen. Echt draußen und nicht irgendwo nur auf der Bühne. Da hat auch jeder Bock drauf.
Ja, ich würde gerne nochmal zu den Egerländern gehen. Du gibst ja auch relativ viele Workshops, was man so sieht. Und was sind so vielleicht generelle Fehler, die man ja mit ein, zwei Ansagen leicht beheben kann, was Egerländer-Stilistik und Tuba angeht, was du immer wieder erlebst?
Also so typische Sachen sind, dass die Töne zu breit sind. Also die Egerländer Stilistik, die ist sehr kurz gespielt. Also gefühlt meine ich unter jedem Ton in der Polka nur einen Staccato-Punkt malen. So. Das ist eigentlich so das Hauptding. Und dabei aber nur gucken, dass der Boden trotzdem nur klingt, dass er nur wahrnehmbar ist. Dass es nicht nur perkussives Geräusch ist, gell, sondern dass er wirklich nur, dass man den Grundton auch nur wahrnimmt, den man da spielt. Genau, die zwei Sachen. Das passiert ganz oft, nur als Beispiel, da kommt so eine typische Trio-Einleitung. Ba, 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 ba. Und im Workshop höre ich ganz oft eher sowas wie bop, ba, 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 bop. Also ganz breit. Und das hört man schon. Das fährt nicht mehr dahin. Das muss hinter jeder Note muss man weggehen. Die Note mit der Zunge stoppen. Und dann klingt das eher ba, 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 ba. Ja. Und bleibt schön rhythmisch.
Wird das schnell umgesetzt oder merkst du, dass da sich viele schwer tun?
Nee, das geht schon. Das ist echt immer cool. Also die echt das Tolle, deswegen mache ich das auch so gern, weil da geht man hin, arbeitet 2-4 Stunden super miteinander und hat dann echt Ergebnis und sieht, dass da was passiert und die Leute gehen dann motiviert wieder in den Zwiebverein oder in ihre Band und setzen das dann um. Schon immer nur die Hoffnung, dass der Dirigent das dann genauso sieht. Meine Musik ist am Schluss natürlich immer nur Geschmackssache, aber der Dirigent ist halt immer der Chef und wenn das halt ganz anders sieht, ja, ist halt
interessant. Ja, aber Musik ist Geschmackssache, aber Stilistik ist Stilistik. Also es kommt ja auch keiner auf die Idee, Swing anders zu spielen, weil ich jetzt meinen Swing neu erfinden zu müssen.
Ja, stimmt.
Also das ist ja auch immer das, was ich nicht so verstehe, wenn man dann Konzerte von irgendeinem Musikverein anhört und dann sich fragt, okay, habt ihr euch wenigstens einmal irgendeine Platte angehört, weil dann würdet ihr merken, dass das nicht ansatzweise in die Richtung geht, was ihr da gerade tut irgendwie.
Aber das liegt schon, finde ich, echt meistens am Dirigent. Wenn der Dirigent das cool macht,
ja, auf jeden Fall.
Ich meine, heute ist da gar kein Problem mehr. Schickt mal halt einen Link für die entsprechende Plattform rum und dann kann sich das jeder anhören
ist halt gut aufbereitet. Genau. Aber umso trauriger ist es, wenn es nicht genutzt wird,
ja,
dass man sich das mal anhört.
Ja,
wir haben ja... Nee, sag ruhig.
Ich würde sagen, ich bin kein Dirigent bis jetzt. Ich weiß nicht, ich habe da noch keine Erfahrung, wie man da richtig vorgeht, aber da ist ja bestimmt ein anderer Podcast mit richtigen Dirigentenprofis.
Wäre das irgendwas, was du vielleicht mal machen würdest, dirigieren?
Ja, du tatsächlich, ja, mit Sicherheit. Wenn man so das Tour Leben weniger wird. Also ich glaube, dass ich das so weitermachen werde, bis ich 60 bin. Da habe ich schon Lust drauf. Also ich habe jetzt auch letztes Jahr gerade mal bei mir hier in der Region in Ulm das auch echt überlegt und habe mich schon mit einem Verein getroffen und habe gedacht, hey, jetzt habe ich Zeit, bin ich gerade da, könnte ich das mal ein paar Monate anbieten. Das wäre ja wie ein günstiger Workshop. Ja, und es hat jetzt aber natürlich wegen Corona, weil das halt natürlich sich schon so lang zieht und die ja proben dürfen, dann klappt, ja.
Ja, wir haben ja letztes Jahr schon mal geschrieben, oder ich habe dir ja geschrieben, und dann hattest du ja noch gesagt, dass du gerade noch so ein bisschen am Ende deiner Mentaltrainer Ausbildung, Studium bist. Wie kam die Sache denn überhaupt dazu?
Oh, das war die Idee. Also die Idee, die habe ich eigentlich im Wald bei mir daheim entworfen. Ja, also ich bin viel bei mir in meinem Dorf, im Wald, beim Joggen, beim Zieren, wenn ich überlege und so. Und manchmal gehe ich auch mit dem Alphorn rein und spiele da. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, das wäre nicht so cool, wenn ich irgendwann mal ein paar Sachen machen könnte, die halt daheim funktionieren. Und habe mir so überlegt, wie cool wäre denn das, wenn ich irgend sowas mit Mentaltraining und Alphorn im Wald, in der Natur, da wo ich halt gern bin, vielleicht umsetzen könnte. Weil gerade Psychologie und so interessiert mich auch immer irgendwie tierisch. Und dann habe ich mich halt mal so ein bisschen informiert, was kann man denn da so machen? Und gibt es ja echt spannend, da gibt es ja einen Tageskurs zum Mentaltrainer bis zum Studium alles. Das ist ja in Deutschland kein geschützter Begriff, Mentaltrainer. Also du darfst die auch übrigens Mentaltrainer nennen.
Oh, cool.
Ja, cool, gell?
Als Lehrer ist das gar nicht schlecht, wenn ich da noch hinschreiben kann, Mentaltrainer. Ja. Das ist so super.
Ja, voll gut. Ja, das und das macht es natürlich echt auch schwer, weil da gibt es total viele verschiedene Ausbildungen und so. Und ja, ich habe mich viel informiert und am Schluss bin ich halt drauf gekommen, dass es das sogar als richtigen Studiengang gibt an der Uni in Salzburg. Und dann habe ich da noch ein paar Gespräche dazu geführt und habe halt dann schon da irgendwie gemerkt, ja, da kriegt man halt dann auch richtige, ja, wie soll ich sagen, wissenschaftliche Erkenntnisse und hat halt richtige Vorlesungen im Fach Psychologie und ist nicht nur so ein bisschen Symptome behebe, sondern da geht es halt dann richtig rein. Und dann haben wir da dafür entschieden, das war dann 2018, auch so ein bisschen mit dem Gedanke, hey, das baue ich mir jetzt vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre so gemütlich auf und irgendwann, wenn ich nicht mehr 160 Konzerte im Jahr spiele, dann kann ich da dann mehr machen. Und das ist eigentlich so meine Idee. Mhm. Und da bin ich jetzt dann gerade so auf meine Ziel geraten mit der Masterarbeit. Und dann, genau, bin ja fertig. Das macht auf jeden Fall viel Spaß. Ist mega spannend, auch für einen selber. Also man lernt da auch selber wahnsinnig viel. Ja, und habe jetzt schon ein paar erste Einzelcoachings hinter mir mit echten Kunden. Ja, echt mega spannend. Also
toll. Okay. Sind das dann Musiker oder sind das ja, normale Menschen?
Genau. Ja, tatsächlich bis jetzt eigentlich alles. Also ich habe schon Musiker gehabt, Berufsmusiker, aber ich wollte mich dann nicht nur auf eine Zielgruppe jetzt festlegen, sondern es geht einfach generell um Potenzialentfaltung. Deswegen habe ich auch Sportler, Radfahrer, Läufer, wo man einfach guckt, wie kann man da noch Potenzial freisetzen, sodass es noch besser geht. Ja.
Was hast du in dem Laufe des Studiums jetzt für dich daraus genommen? Also hast du für dich auch Dinge lösen können, um mehr Potenzial freizusetzen? Oder ist das für sich selber genommen immer schwieriger und man sieht das eher bei anderen?
Ja, nee, ich habe schon sehr viel gelernt, weil wir haben eigentlich auch alle Interventionen, die wir da gelernt haben, boah, das sind wahnsinnig viele, die haben wir immer miteinander, also wir Kommilitonen untereinander in so Praxiseinheiten auch trainiert. Ja, da wird man schon auch ganz schön konfrontiert mit allem. Ich habe schon sehr viel gelernt, auch was es mit einem macht. Und aber das ist auch, finde ich, die Voraussetzung dafür, dass ich weiß, wie wirkt das und was macht das mit einem. Sonst kann ich ja nicht hinstehen und sagen, hey, Mentaltraining, das rockt volle Kanne. Also ich mache ja auch keinen Irlander-Workshop und habe keine Ahnung von Irlander-Musik. So, doch, das also hat mir schon viel gebracht. Vor allem auch ein bisschen so in die Richtung Gelassenheit. Bei mir ist oft schon einfach viel los, weil ich schon viel mache. Ah, gibt's viel. Also ich habe da viel ausprobiert und gemacht und viel. Man muss es aber machen. Das ist das Entscheidende. Beim Mentaltraining ist eigentlich wie ein Instrument üben. Es funktioniert nur, wenn man so längere Zeit regelmäßig macht. Also so mit, in 3 Tagen ist eine Klassenarbeit. Jetzt mache ich 2 Tage Mentaltraining. Das ist meistens, es bringt schon was, aber nicht so richtig den Effekt. Ja.
Hast du Probleme gehabt oder jemals Probleme gehabt mit Nervosität?
Oh ja, auf jeden Fall, klar. Also ich glaube, jeder Musiker, der das sagt, nein, der lügt, glaube ich. Ja, klar, habe ich da Probleme gehabt. Aber interessanterweise immer nur in Momenten oder Situationen, wo ich mich nicht richtig daheim fühle. Weißt du, sowas wie zum Beispiel Jugend musiziert, Bundeswettbewerb. Ist halt, keine Ahnung. Ich wäre auch für mich heute wahrscheinlich wahnsinnig nervös, wenn ich jetzt vor einem Sinfonieorchester sitzen müsste und ein Solo spielen, weil das eine ganz ungewohnte Situation ist. Ja. Wenn ich bei der Egerländer sitze oder beim Open Mama auf der Bühne, bin ich gar nicht mehr nervös. Da, ganz im Gegenteil, da freue ich mich mega, dass ich das Ding jetzt abschießen darf. Also ich war schon auch nervös.
Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass du jetzt Ende letzten Jahres, dein erstes Hörspiel rausgebracht hast. War das schon immer so eine Idee von dir oder ist das so eine Corona-Idee?
Ja, das ist die volle Corona-Idee. Also da habe ich noch nie davor drüber nachgedacht. Nee, war nicht geplant. Mhm. Ja. Und alles war ein Riesenzufall, das ganze Projekt überhaupt, ja. Das, ich kann es ja kurz erzählen, und zwar das war so, gerade im ersten Lockdown, sagen wir es so, Anfang März, Mitte März, wo das erste Mal vorbei war mit Konzerte spielen, da war ja das erste Gefühl, war ja erstmal so, wow, 3 Wochen durchatmen, wie geil, einfach mal daheim sein, ohne Stress. Also das war wirklich meine erste Reaktion eigentlich. Boah, krass. Weil das Jahr wieder so viel war mit Termine und Konzerte. Und dann aber, wo auf einmal das hieß, 2 Wochen später, ja, bis Juli abgesagt, bis September abgesagt, bis Dezember abgesagt, boah, fuck, was machen wir jetzt? Und ja, echt schwierig, weil halt auch die ganze Soforthilfengeschichte und so hat halt nicht funktioniert. Da kam ja gar nichts. Das Problem haben ja viele Musiker gehabt. In den Medien wird ganz viel gebabbelt und schön hergeredet und kriegen tut am Schluss fast niemand etwas. Also ich kenne fast niemand, der November oder Dezember Hilfe gekriegt hat von meinen ganzen Kollegen. Und die haben ja, das sind alles Leute wie ich, die zu 90% ihr Geld mit Live-Musik verdienen. Ja, das ist einfach abgesagt worden. Und witzigerweise war es dann so, ich lese den Blog von einer Freundin von mir, von der Gabi Fischer, die ist Erlebnisführerin Ulm. Also die macht so Gästeführungen und aber auch verkleidet als Nachtwächterin. Und ja, und die hat einen Blog geschrieben und hat halt auch geschrieben, alles weg, es war natürlich auch gesperrt und also es hat mich so ein bisschen verzweifelt gelungen und habe gedacht, die rufe ich jetzt an und motiviere sie, da war ich noch gute Dinge. Dann habe ich sie angerufen, haben ein bisschen geredet und am nächsten Tag ruft sie zurück und sagt, dein Anruf hat mir jetzt auf eine Idee gebracht, ich bin schon seit 20 Jahren jetzt Gästeführerin in Ulm, ich kenne mich aus mit der Geschichte, mit allem Möglichen und ich schreibe jetzt eine Geschichte für Kinder und Erwachsene, wir machen jetzt ein Hörspiel. Du machst Musik, produzierst das Ganze, nimmst auf und zack. Und dann hat die innerhalb von 2 Wochen eine Geschichte geschrieben und ich fand sie gut und habe dann gesagt, ja cool, ich nehme das jetzt auf mit mit ihr und mir, und dann hat sich das alles, da ging das los, wen nehmen wir da als Sprecher, wo wird die CD gedruckt, wer macht die Grafik, wer macht die Bilder, wer macht, also das war dann auf einmal bei Team und haben dann das echt geschafft, dass wir Anfang November, Ende Dezember das Hörspiel auf den Markt bringen, das ist echt cool, war echt krass, aber hat schon echt sehr viel Zeit gekostet und aber wir sind auch beide echt sehr stolz drauf, dass wir das durchzogen haben und hat uns auch, glaube ich, insgesamt so auch als Menschen am Leben gehalten. Weißt du, du bist jeden Tag aufgestanden und hast was zu tun gehabt und ein Ziel und das Spaß macht und es war da für uns beide ja lauter neue Sachen, lauter Herausforderungen, die wir noch nie gemacht haben. Ich meine, ich habe bisher halt als Musiker im Studio aufgenommen, aber ich habe noch nie selber das produziert oder... Ja, es sind tausend Sachen. CD bei der GEMA angemeldet, Freigabe bei der GEMA, cool. Das sind tausend kleine Sachen, die man nie selber dann macht eigentlich. Ja.
Sehr cool. So wie es ja ausschaut, hat es ja auch voll eingeschlagen, das Hörspiel. Ihr habt ja jetzt auch für die Grundschüler noch ein Arbeitsheft und so rausgebracht,
ja.
Was ja wirklich sehr cool ist. Habt ihr weitere Folgen geplant?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gerade gestern haben wir uns wieder getroffen und also wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr nur mindestens eine Folge rausbringen und ja, das ist unser Ziel aktuell. Also kommt sicher dieses Jahr nur eine Folge raus.
Cool.
Eine neue.
Sehr schön. Wir haben ja am Anfang schon mal im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Wie gehst du generell mit der Corona-Zeit jetzt um?
Ja, mittlerweile gut. Also das war natürlich letztes Jahr schon Berg- und Talfahrt ein bisschen zwischen extremer Frust und immer wieder doch Freude durch den Ulmträumer und ab und zu mal Autokino-Konzert. Also es war wirklich so echt übel. Aber mittlerweile fühle mich echt stark. Also ich habe gerade echt eher so das Gefühl, mir kann niemand mehr was tun. Jetzt habe ich meine Basis in alle Richtungen. Ich brauche auch kein Penny von der Regierung da oder irgendwie so. Das kriege ich jetzt alles selber hin. Es war halt irgendwie schwierig, so von 0 auf 100 irgendwie mache. Habe mir da halt auch irgendwo bei Patreon so eine Online-Plattform mit Tuba-Tutorials baut und alles Mögliche gemacht, habe aber zeitlang mal nur 2 Tage im Lebensmittelgeschäft hier in Ulm bei mir um die Ecke gearbeitet und so. Und das konnte ich jetzt aber wieder aufhören durch den Ulmträumer, weil das so gut gelaufen ist. Und das mache ich lieber, gebe ich lieber da Gas, dass das weitergeht. Und ja, ich bin jetzt eigentlich schon voller Zuversicht. Und es gibt jetzt genug Sachen, die auch echt genau die Zuversicht geben, wie es auch zum Beispiel das mega gute Livestream-Konzert an Hutters, das war einfach mega geil, das zu erleben, dass es funktioniert und dass es geht, dass da trotzdem Leute Tickets kaufen, auch wenn man nicht in einem Raum sitzen, ja. Und ich glaube schon, auch egal, auch wenn das jetzt nur, ich hoffe natürlich, dass es bald rum ist, ganz arg, weil ich will wieder raus und Menschen treffen und aber beruflich bin ich gerade nimmer in dem Bereich, wo ich sage, ich habe gerade Existenzängste oder irgendwie so. Das war letztes Jahr, da war echt so ein richtiger Groll auf die Politik und ja, weil ich mich halt sehr hängerklasse gefühlt habe. So. Aber das ist echt weg. Das war wirklich, das habe ich sogar körperlich gespürt, habe ich oft nachts Bauchweh gehabt und echt, es war echt Scheißzeit manchmal. Umso besser, dass jetzt weg ist.
Das stimmt auf jeden Fall, weil ich glaube, es kann nicht jeder sagen, dass er da irgendwie einen Weg rausgefunden hat oder dann auch dass dieses Gefühl in was Kreatives umgesetzt hat. Gab es den Moment, wo du vielleicht mal bereut hast, dass du deinen IT-Beruf eingetauscht hast?
Keine Sekunde. Nee, überhaupt. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja gesagt, dass sie 2 Tage in so einem total coolen plastikfreien, unverpackt Lader gearbeitet habe. Das habe ich durch Zufall gesehen, dass die jemanden suchen Und habe gedacht, hey, geil, das sind Leute, die tolle Werte haben und halt, mein Gott, das war ein 12-Euro-Job. Weißt du, sowas, das hätte ich jetzt eigentlich nie die Idee gehabt, dass ich sowas einfach mache, aber es war echt gut, dass ich es gemacht habe. Weißt du, dass ich mal wieder, da habe ich dann mir gedacht, boah, da merkst du erst mal, wie gut es dir die letzten 10 Jahre ging. Weißt du, du musst mal wieder 10 Stunden in den Lader stehen und echt wenig verdiene und am Abend scheinbar bist du einfach im Arsch. Und da habe ich mir jetzt auch nach, ich war jetzt auch echt froh, insgesamt, dass ich einfach wieder das machen darf, was ich will, weißt du, wieder mein eigener Boss zum sein. Ich glaube, da man gewöhnt sich auch ganz arg dran. Entweder man ist so ein bisschen unternehmerisch oder halt nicht. Ja. Und ich habe schon so das Gefühl, ich will es selber machen. Also jetzt nicht der Chef in dem Laden, der war mega cool, mega super. Aber ich bin dann manchmal 10 Stunden knapp gedacht, boah, ich würde jetzt eigentlich gern da weiterschreiben. Dann bin ich manchmal um 6 aufgestanden, dass ich nur 2 Stunden irgendwas für einen Träumer nur eintüten kann, weil es gemacht werden muss oder irgendwie so. Und ja, keine Ahnung. Also ich habe es keine Sekunde bereut bisher in meinem Leben, dass ich nicht die Linie von meinem Beruf IT-Systemtechnik oder Wirtschaftsinformatik oder irgendwie sowas nicht weitergefahren bin. Das schon allein wegen die ganzen Gefühle auf der Bühne, das ist halt nicht ein Beruf, das ist irgendwie, wie soll man das nennen? Das ist einfach schön, dass man es machen darf. Also ich sage auch nie zum Arbeiter oder zum Schaffer oder irgendwie so. Das hat da damit nichts zu tun. Es ist natürlich manchmal auch harte Arbeit, das Ganze über, das, was die Leute nicht sehen. Und manchmal auch gar nicht verstehen, wenn ich mal meine Oma denke, die sagt, was machst du? Und dann sage ich, ja, ich gehe jetzt 3 Stunden über erstmal. Und dann sagt sie, wieso machst du über? Du kannst schon so gut spielen, das reicht doch, brauchst du nicht mehr über. Und das ist aber, so denke ich voll viel, aber das ist ja.
Ja, das stimmt. Das sieht man nicht und das wollen auch viele nicht sehen, glaube ich. Dass das ja immer noch kontinuierliche Arbeit ist. Dass das nicht, okay, ich habe das einmal erreicht und dann kann ich mich eigentlich bis abends immer hinlegen und dann spiel mal ein bisschen Konzert und dann mach mal wieder nichts. Sondern, dass das eine kontinuierliche Arbeit bleibt auch.
Ja, voll krass. Das war zum Beispiel so eine krasse Erkenntnis durch das letzte Jahr. Dass es, ich meine, durch die bei mir war es ja bisher schon so, allein durch die Anzahl Konzerte habe ich eine bestimmte Grundfitness als Bläser hier gehabt, als Tuba-Spieler. Und jetzt sind die Konzerte weg und keine Ziele zum Üben. Und vor allem auch die Zeit gar nicht, weil ich habe mir auf einmal entschlossen, mit was anderem Geld zu verdienen, mit Komponierer, Hörspielproduzierer und auch alles drumherum machen. Also Homepage, bla bla bla, 1000 Sachen. Und dann ging das ja gar nicht mehr. Und dann war es natürlich schon so, wenn es dann hieß Autokino, fuck, schnell wieder übergehe und dann fängt über und es wackelt und klingt nicht mehr so, wie du es dir vorstellst. Und das ist schon krass. Also man muss da schon echt brutal dranbleiben.
Wenn wir jetzt rückblickend auf deine Karriere schauen, gab es einen Ratschlag, der dich sehr geprägt hat?
Boah, ein Ratschlag. Ja, gut. Ich meine, klar, es gibt Ratschläge, die hängen gerade hier nur direkt vor mir in meinem Übezimmer. Wichtige Ratschläge habe ich mir sogar mal aufgeschrieben. Also zum Beispiel hängt hier im Übelraum ein Zitat vom Arthur. Da steht drauf, das sind mehrere, die ich mir aufgeschrieben habe, immer wieder, wenn er mal was gesagt hat, das ich gut fand. Und ich meine, er hat zum Beispiel gesagt, Vorbereitung ist alles. Und da muss ich ihm immer wieder recht geben, weil es einfach so. Und das löst auch ganz viele Probleme, gerade wie Nervosität, Lampenfieber. oder hier steht nur, Erfolg muss immer wieder neu erarbeitet werden. Ja, es ist halt so. Man kann nicht, nur wenn man einmal gut ist, sich jetzt dann hinsetzen und ausruhen. Das geht nicht. Man muss schon dran. Bei uns Musiker ist ja Wahnsinn, wie schnell das wieder einrastet, Entschuldigung. Und sonst, das waren wahrscheinlich viele, viele Tipps, die ich irgendwo gekriegt habe.
Gibt's was du deinem jüngeren Ich sagen würdest, jetzt aus heutiger Sicht, was du gerne schon vor 20 Jahren gewusst hättest?
Ja, nicht schon eigentlich, aber eigentlich sage ich das genau mit dem Lied oder mit der Polka, die Egerländer getextet habe, Blei Treu. So heißt ja auch das Album von den Egerländer. Und in dem Text steht eigentlich genau das drin, was ich die jüngere Zuhörer mitgeben wird. Und ja, das Stück heißt Bleib dir treu. Und einfach, das für mich ist halt Authentizität wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist auch wirklich so der Schlüssel, um mit was erfolgreich zu werden. So, dass Leute das auch richtig gut finden, ja. Und keine Ahnung. Natürlich, wenn man jünger ist, dann neigt man eher dazu, sich anzupassen, sich zu verstellen, jemand zu gefallen, so in Richtung. Das kommt vielleicht auch, wenn man ein bisschen älter wird, Richtung 30 oder so, dass man irgendwann sagt, hey, nee, ist mir jetzt egal, ich sehe das anders und ich mache das so, wie ich denke. Und ich glaube, das ist halt genauso, wenn man so irgendwie mal ein bisschen Biografie liest von erst von richtigen Stars. Also das sind ja immer solche Typen. Die haben einfach das gemacht, was sie denken und nicht was so, wie es die andere macht. Ja. Also, als Beispiel Ernst Mosch, der hat ja eigentlich auch einfach, der hat einfach gesagt, ja, ist ihm aber egal. Den Leuten gefällt es, so wie er es macht und das ist gut, passt. Mir egal, wie es die andere macht. Ja. Und das finde ich schon stark, aber den Mut muss man halt erstmal auch aufbringen, gell? Das geht halt, glaube ich, wenn man nur junger Erwachsener ist, ist es noch ein bisschen schwieriger.
Das stimmt, weil man sucht ja auch einfach seinen Platz im Leben. Ich glaube, dass das, also wenn ich das von mir aus gehe, das war, glaube ich, am Anfang, oder als ich jünger war, deutlich schwerer als jetzt. Da gebe ich dir recht. So Richtung 30 kam dann so das erste Mal, ich mache halt das, was ich mache. Und ich bin so, wie ich bin und ich kann nicht irgendjemanden kopieren. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, genau. Und das, keine Ahnung, das löst, finde ich, auch viele Probleme. Weißt du, immer so, dass ich denke, wie viele sich darüber unterhalten, der ist besser wie ich, da ist was besser. Hey, jeder kann irgendwas besser wie du. Scheiß drauf. Mach einfach das, ja, was du kannst, so gut wie es geht. Das denke ich mir auch bei der Egerländer, wenn mal ein Ton daneben geht oder irgendwas, was total menschlich ist, denke ich mir auch, hey, mein Gott, egal. Ich spiele so gut, wie ich es kann und ich spiele, weil ich es gut kann, auch bei der Egerländer. Fertig, da lasse ich mich jetzt nicht durch draus bringen oder irgendwie so. Man muss schon auch da ein bisschen Selbstbewusstsein dann auch bringen und mein Gott, mir ist es völlig egal, dass ich nicht irgendein Supersolist bin oder so. Ich bin völlig happy mit dem, was ich mache und versuche halt das so gut zu machen, wie ich es kann, ja. Fertig.
Ja, das ist schön. Peter, wir kommen, oder ich mache immer am Ende des Podcasts eine Schnellfragerunde. Wir werden jetzt genau da.
Oh.
Also, nichts Schlimmes. Mhm. Keine Angst. Okay. Also, die erste Frage: Mit wem würdest du gerne einmal zusammenspielen? Das kann auch jemand sein, der nicht mehr lebt.
Stevie Wonder.
Okay. Mhm. Warum?
Boah, ich bin ein riesen Fan von ihm. Der hat so viel Musik in sich. Unfassbar. Ich würde ihm einfach schon gerne mal ein Live-Konzert von ihm hören. Das wäre schon für mich der Wahnsinn.
Ja. Hat natürlich auch coole Basslinien in seinen Songs.
Ja, und er spielt auch so perkussiv und so rhythmisch und die liebt seine Art Musik. Ja.
Okay. Sind Tubisten die entspanntesten Menschen der Welt?
Nein. Klar nicht. Es gibt viel entspanntere.
Echt?
Ja, so Yogis und so.
Ach so, okay.
Ja,
aber ist ein Tuba-Spiel nicht eine Art Meditation?
Wenn man immer die gleiche Töne spielt, oder was wollte ich damit sagen?
Das hast du jetzt rein interpretiert.
Ja, ich würde sagen, du hast schon recht. Ich glaube, Tuba-Spieler sind schon eher Teamplayer oft. Gibt schon auch natürlich welche, die aus der Reihe tanzen, aber die meisten sind schon eher gutmütige Typen, die ich jetzt so kenne, ja. Eher Liebe, nicht so die, so wie du, die, weißt du, die Trompete, die so
ja.
Die Ellbogen.
Richtig. Wie ist dein aktueller Gemütszustand in einem musikalischen Begriff ausgedrückt?
Glissando nach oben. Ja, aber es ist gerade so, ich habe gerade so das Gefühl, es geht wieder bergauf mit der Stimmung und auch mit Aufträge und Zeug tun und die Sonne kommt raus und
deine schlechteste Angewohnheit.
Oh, meine schlechteste Angewohnheit. Oh je, oh je. Das ist schwierig.
Oder deine nervigste Angewohnheit.
Kannst du auch, ja, meine nervige Angewohnheit ist schon, ich werde immer wieder von meiner Freundin oder auch von meiner Mama früher darauf hingewiesen, dass ich mit den Fingern irgendwo rumklopfe oder so, wenn ich sitze oder ich mache mal so.
Okay.
So ein bisschen. Ja, das ist aber, wenn ich halt gerade an Musik denke und irgendwo drin bin im Hirn, das hat nichts damit zu tun, dass ich hippele oder so, sondern eher gerade an Musik denke. Aber keine Ahnung, da müsste ich jetzt tatsächlich meine Freundin fragen, was sie für schlechte Angewohnheit hat.
Können wir noch nachholen?
Ja, lieber nicht.
Okay, was sagt man über dich?
Wow, ich hoffe nur Gutes. was sagt man über mich? Also was ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass ich im echten Leben auch ein bisschen so bin wie ein Bass. Also wie ein Bass in der Musik, der halt so, ja, keine Ahnung, ich will es nicht sagen, dass ich total krass geerdet bin oder irgendwie so, aber man kann sich auf mich verlassen, 100%. Wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich es auch. Und ja, so, ich glaube, Zuverlässigkeit und so.
Okay.
In der Musik und sonst schon immer auch.
Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Puh, boah. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, gut. Also, was man auf jeden Fall, finde ich, mal gelesen haben dürfte, wenn man sich so wie ich gern im Wald oder in der Natur aufhält, ist Das geheime Leben der Bäume, Peter Wohlleben.
Okay.
Fand ich ein sehr schönes Buch, das ist mal vor ein paar Jahren rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wann ich es gelesen habe, ist schon länger her. Kann auch, glaube ich, schon 10 Jahre her sein. Aber das ist ein tolles Buch, wo es darum geht, hauptsächlich darum geht, wie Bäume miteinander kommunizieren. Und ja, ich bin ja irgendwie so ein Naturfan und mich interessiert das auch. Und total spannend, wenn man das dann ein bisschen vergleicht mit der Menschheit, wie schlimm es dazu geht, wie die miteinander kommunizieren und wie schön und harmonisch Bäume und vor allem wie sozial Bäume miteinander umgehen. sollte jeder mal lesen und drüber nachdenken.
Okay. Gibt's noch einen Film oder fällt dir da keiner ein?
Das ist bei mir so, ich bin nicht so der Filme, der Filmechecker. Nee, jetzt
muss grad, auch nicht.
Filme habe ich gerade nicht so. Ja.
Okay. Welche Aufnahme sollte man mal gehört haben?
Welche Aufnahme? Das darf ich natürlich nicht meine eigenen sagen, gell?
Darfst du auch?
Boah, das ist so schwierig, sowas. Welche Aufnahme sollte man gehört haben? Ja, also ich hab so eine Platte vom John Mayer Trio live. Mhm. Jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr, wie sie heißt. Die habe ich schon lange mal rausgezogen. Die habe ich früher mal auf und ab gehört. Da ist gerade der Bassist Pino Palladino spielt da. Die finde ich echt Hammer. John Mayer.
Okay. Okay, das ist vielleicht was jetzt die Hörer weniger vermutet hätten, aber ich finde es gut.
Okay. Magst du Gitarre oder was?
Ich bin sehr, sehr breit aufgestellt, was Musik machen und hören betrifft, also von der Hinsicht. Nee, ich finde es aber auch gut, dass jemand, der eng mit der Blasmusik verbunden ist, dann auch sagt, nee, hört euch auch mal was anderes an. Das ist,
yeah. Ja, die cool. Heißt, warte, die heißt Live in Concert, so heißt sie. John Mayer live in Concert.
Okay. Muss ich gleich nachher mal, ich fahre nachher mit dem Auto.
Hier hörst du, Mann. Ist geil. Nur Bass, mal, Gitarre, Schlagzeug, aber halt drei richtige Maschinen. Steve Jordan, Pino Palladino und John Mayer.
Okay. Abschließend noch, was sind deine privaten Wünsche für die Zukunft und die Wünsche an die Blasmusikszene?
Meine privaten Wünsche, dass ich wieder auf die Bühne darf, dass ich noch viele Kompositionen für die Egerländer schreiben werde und dass alle, die ich in meinem Herzen habe, gesund bleiben. Das ist sehr wichtig für mich und der Rest kriegen wir dann schon hin. Also wir haben 2020 auch alles hinkriegt. Ja, echt schwierig, habe ich gerade gar nicht so konkrete Wünsche. Ich wünsche mir nur, dass alles jetzt einfach wieder aufwärts geht. So, und dann ist eh alles cool.
Ja. Okay. Und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Für die Blasmusikszene wünsche ich mir, dass sie immer weiter wächst, so wie sie die letzten 10 Jahre gewachsen ist. Voll schön, so schön, so Entwicklungen zu sehen. Mit dem Woodstock der Blasmusik, das ja auch von Buffet Crampon gesponsert ist, dass es solche Sachen gibt in der Szene, das nie jemand vermutet. Und wer weiß, ich glaube, das schon mal waren es ja 15.000 Leute, vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass das Southside ein Mini-Festival dagegen wird. Ja, nee, ich wünsche mir wirklich für die Blasmusikszene, dass es noch mehr Menschen da draußen gibt, die Musik einfach schätzen, die wirklich sehen, hey, das ist krasses Handwerk und es ist wahnsinnig gut gespielt von ganz vielen Bands. Ja.
Sehr schöne Worte zum Schluss. Lieber Peter, ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr
gerne. War schön, mit dir ein bisschen zu quatschen.
Das war Folge 32 und vielen lieben Dank an dich, Peter, dass du uns so spannende Einblicke gewährt hast in das Leben eines Tubisten zwischen Egerländer Blasmusik und Hip-Hop-Brass mit der Band Moop Mama. Wie am Anfang bereits schon angekündigt, gibt es ein kleines Gewinnspiel, denn Peter und ich verlosen zweimal ein Hörspiel des Ulmträumers. Hierzu müsst ihr einfach nur auf Instagram gehen, da wird es einen Post geben und da steht dann auch alles drin, was ihr zu tun habt. Also das Gewinnspiel gibt es leider nur auf Instagram, @andyschreck_. Und genau, dann könnt ihr zweimal ein Hörspiel gewinnen. Ich möchte mich nochmal bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch jetzt auch schon seit 1,5 Jahren die Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören und dass ich immer wieder liebes Feedback von euch bekomme. Gern könnt ihr mich anschreiben unter info@andyschreck.de oder auch über meine Social Media Kanäle. Die Links sind in den Shownotes. Gerne auch ein Bild machen, wo ihr den Podcast hört oder was ihr davon mitgenommen habt oder die Stelle, die ihr am spannendsten findet, einfach vielleicht mal in die Story laden, mich verlinken, da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt jetzt auch eine Spotify-Liste mit allen Musiken, die im Podcast erwähnt werden, so auch die Hörtipps von Peter Leib. Und auch hier gibt es den Link direkt in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sag ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.